Was für eine Sicherheit, was für eine Geborgenheit, jetzt schon zu wissen, wenn der Herr eines Tages die Namen rufen wird, dass dein Name, dass mein Name genannt wird. Das ist die wunderbarste Wirklichkeit, die wir jetzt schon eigentlich haben können als Kinder Gottes. Voraussetzung dafür ist, ich habe heute schon die richtige Beziehung zu eben diesem Herrn, der die Namen rufen wird. Und genau darüber wollte ich heute mit euch nachdenken, über Beziehungen. An einem Gemeindetag dachte ich, was willst du für ein Thema nehmen? Und ich bin beim Bibellesen irgendwie auf Texte gestoßen, die mich auf Beziehungen hingewiesen haben. Darf ich euch eine Frage stellen? Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben? So richtig, richtig, keine Kündigung an die Telekom oder so oder an Gasversorger, so einen richtigen Brief, persönlichen. Also ich schon ewig nicht mehr. Ich glaube, es hat sich niemand gemeldet. Kann das sein? Du hast schon mal geschrieben, ne? Super. Ja, ich habe schon ewig keinen Brief mehr geschrieben, auch keinen mehr erhalten. Und ich glaube, ich würde heute nicht mal eine DIN A5-Seite vollkriegen, wenn ich aufgefordert werden würde, einen Brief an irgendjemanden zu schreiben. Aber heutzutage leben wir ja auch in einer Zeit, wo man nicht unbedingt Briefe schreibt. Ja, heute sind so Kurznachrichten, WhatsApp und Snapchat und wie die sich alle schimpfen. Das ist heute die Zeit, wo man ganz kurz und knapp schreibt, hi, wie geht's, wie ist die Lage, alles okay? Und seine Gefühle drückt man dann mit sogenannten Emojis aus, nämlich durch einen lächelnden Smiley oder einen traurigen Smiley. Das ist die Art und Weise, wie man heutzutage kommuniziert. Aber stell dir vor, du müsstest heute wirklich einen Brief schreiben. Stell dir eine Person vor, die dir sehr wichtig ist, an der du einen Brief zu schreiben hast. Nehmen wir an, deine Frau oder dein Ehepartner. Ihr seid getrennt, durch welche Umstände auch immer, und du musst einen Brief schreiben. Ich glaube, so ein Hi, wie ist die Lage, ist da ein bisschen unangebracht. Es ist etwas mehr, was ich für meine Frau fühle. Ich würde schon wahrscheinlich schreiben, hallo Schatz, wie geht es dir? Ich vermisse dich, am liebsten wäre ich jetzt bei dir. Ja? Merkt ihr das? Durch so ein paar kleine Worte habe ich eine Beziehung aufgebaut. Ich habe meinem Gegenüber, ich habe meiner Frau gezeigt, wie gern ich sie habe, dass ich sie lieb habe und eine Beziehung durch diese paar einfachen Worte aufgebaut. Und wisst ihr, genau das ist mir in der letzten Zeit, wo ich die Bibel gelesen habe, wo ich die Briefe des Apostel Paulus gelesen habe, ist mir aufgefallen. Paulus, wenn er schreibt nicht einfach so wild drauf los. Hi, wie geht's euch? Ich hoffe, alles okay. Nein, Paulus baut eine Beziehung auf. Eine Beziehung auf zu dem, wem er schreibt. Eine Gemeinde oder eine Person persönlich gerichtet. Und alleine dadurch, wie er die Sätze beginnt, verrät eine tiefe Liebe, eine tiefe Verbundenheit zu dieser Person beziehungsweise zu dieser Gemeinde. Wenn Paulus über Liebe spricht, dann nehme ich ihm das irgendwie ab. Wenn Paulus von einer Sehnsucht spricht, die er hat, wenn er den Wunsch, bei der Gemeinde zu sein, dann ist ihm das anhand seiner Worte abzuspüren. Paulus offenbart Gefühle in seinen Worten. Er freut sich mit der Gemeinde, er weint mit der Gemeinde, ganz egal, in welcher Situation er selber sich befindet. Paulus legt es förmlich darauf an, damit die Gemeinde weiß, wie er ihr gegenüber fühlt, wie lieb er seine Gemeinde hat, wie wichtig ihm jeder Einzelne in der Gemeinde eigentlich ist. Und aus dieser Beziehung heraus baut er sein Thema auf, spricht er sie an und ist sogar in der Lage, ganz schwere Themen anzusprechen, ist in der Lage, ihnen zu helfen. Wisst ihr, ich habe mich gefragt, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Art der Kommunikation in unserer Zeit langsam aber sicher verloren geht. Ich weiß gar nicht, ob ich heute in der Lage bin, Gefühle zu zeigen. Wenn ich ganz praktisch, woran denke ich? Was fühle ich, wenn ich an meine Gemeinde denke, wenn ich an euch denke? Woran denke ich da? Wie fühle ich mich? Wenn ich in Urlaub denke und an meine Gemeinde erinnert werde, wie fühle ich? Was fühle ich? Was ist mir die Gemeinde wert? Habe ich ein Anliegen, wenn es um meine Gemeinde geht, so wie Paulus eins gehabt hat, sehe ich Nöte in der Gemeinde, Nöte, die mich vielleicht sogar nicht schlafen lassen. Bin ich in der Lage, mich mitzufreuen mit meiner Gemeinde? Oder existiere ich einfach nur nebenher, wie ein Mitläufer? Ich möchte mit euch heute einen Briefbeginn von Paulus anschauen, über den ich nachdenken musste. Aus Philipper Kapitel 1, die ersten 11 Verse. Philipper 1, die ersten 11 Verse. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei meiner Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag Christi, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob, Gottes. Wisst ihr, woran ich denken musste, als ich diese Verse gelesen habe? Ich dachte nur, wow, was für Worte, was für ermutigende Worte, was für eine Ermutigung muss es gewesen sein für die Gemeinde, wenn sie so etwas, solche Worte von Paulus hören. Sein Wunsch, Gnade und Friede von Gott, er denkt an seine Gemeinde, er ist voller Dankbarkeit, was seine Gemeinde betrifft. Er betet mit Freuden für sie. Er trägt sie im Herzen. Er hat jetzt momentan das Verlangen, wo er von ihr getrennt ist, bei seiner Gemeinde zu sein. Wisst ihr was, ganz ehrlich? Solche Gefühle habe ich, wenn, dann höchstens meiner Frau gegenüber. Aber so traurig es euch auch machen, tun mag, oder selten meiner Gemeinde gegenüber. Ich möchte mit euch heute anhand dieses Textes einfach über diese Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde nachdenken. Woher kommt diese Beziehung? Warum hatten sie es geschafft, so eine Beziehung untereinander aufzubauen? Wie geht Paulus mit dieser Beziehung um? Wie geht die Gemeinde in dieser Beziehung dem Paulus entgegen? Und danach zum Schluss über die Grundlagen einer wirklich tiefen Beziehung. Zum ersten Punkt und die Beziehung von Paulus zu der Gemeinde. Um zu verstehen, denke ich, warum Paulus gerade zu dieser Gemeinde eine so innigliche Beziehung führt, ich denke, dazu muss man sich kurz betrachten, wie diese Gemeinde entstanden ist. Paulus sieht eines Tages im Traum einen Mann, der ihn ruft, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Eigentlich wollte Paulus ja in eine ganz andere Richtung. Sein Ziel war es, in Kleinasien, in der heutigen Türkei, das Wort zu predigen. Aber dann heißt es in der Apostelgeschichte 16, der Geist Gottes verwehrte es ihm, in Kleinasien zu predigen. Obwohl es dort Gemeinden gibt, sehr große, bekannte Gemeinden, die sogar in der Offenbarung, in den Sendschreiben erwähnt werden, es war noch nicht die Zeit, der Geist Gottes verwehrt es ihm. Und Paulus sieht dann diesen Traum und versteht, es geht, wo es hingeht, nämlich ab nach Mazedonien. Und so kommt er in der Stadt Philippi an. In Philippi begegnet er der Purpurhändlerin Lydia. Ich glaube, der Name ist uns bekannt. Da war eine Gruppe von gläubigen Frauen gemeinsam. Die haben zusammen gebetet. Paulus predigt ihnen das Evangelium von Jesus und diese Frau kommt zum Glauben. Sie bittet ihn, in ihr Haus zu kommen. Sie öffnet zugleich ihr Haus für Evangelisation, damit Paulus aus ihrem Haus heraus das Evangelium weiterpredigt. Dann war da noch ein anderes Ereignis. Paulus bekommt etwas Ärger mit einigen Männern. Mit einigen Männern auf der Straße, weil sie einen Geist, einen bösen Wahrsagegeist aus einer Frau austreiben. Diese Männer haben mit dieser Frau Geld verdient und so sind sie natürlich böse auf Paulus und Silas. Und so kommen die beiden ins Gefängnis. Was geschieht im Gefängnis? Sie sind dort dem Kerkermeister ein Zeugnis. Sie erzählen dem Kerkermeister von Jesus und er und sein Haus kommen zum Glauben. Das waren die Ersten, das waren die Anfänge dieser Gemeinde. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie diese Gemeinde entstanden ist. Paulus hat wie bei einem kleinen Kind die ersten Schritte dieser Gemeinde gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass er einen ganz besonderen Bezug zu dieser Gemeinde hat. Natürlich fühlt er eine besondere Verantwortung für sie und fühlt sich auch hin zu ihnen in besonderer Weise hingezogen. Und nun überlegt mal, so ein Mann, der Gründer dieser Gemeinde, der Älteste dieser Gemeinde, schreibt an sie einen Brief. Eigentlich kann ich mir vorstellen, er hätte auf eine ganz andere Art und Weise beginnen können, diesen Brief zu schreiben. Er hätte gehört, schreiben können, ich Paulus, euer Gründer, ich Paulus, euer Lehrer. Ja? Und das wäre okay, weil sie haben eine große Achtung vor ihm gehabt. Er hätte die Möglichkeit, auch das Recht, meine ich, sie als Apostel anzusprechen. Das Interessante ist, und was mich hier hat stutzig werden lassen, Paulus schreibt, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi. Eine andere Übersetzung sagt Sklave oder Sklavendiener Jesu Christi, was eigentlich noch krasser, aber dem Grundwort entspricht, denn Sklave und Dienst ist in diesem Wort enthalten. Und im gleichen Atemzug nennt er aber seine Gemeinde Heilige. Ein so viel besseres Wort. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin drüber gestolpert über dieses Wort. Ich konnte das nicht verstehen. Warum nennt Paulus sich selbst ein Knecht? Es ist doch ein Knecht Jesu Christi und doch ist ein Knecht doch etwas Abwertendes. Und als i-Tüpfelchen scheint er das auch noch bewusst zu sagen. Als ob er es, ja, er möchte ein Knecht Jesu Christi sein. Ein Sklave gehört doch jemand anderem. Ein Sklave bekommt kein Geld für seine Arbeit. Ein Sklave bekommt oft nicht mal ein Dankeschön für das, was er tut. Ich kann mir vorstellen, ein Sklave ist nicht immer glücklich, Sklave zu sein. Hätte ein Sklave mir überhaupt zu sagen, etwas zu sagen? Wahrscheinlich würde ich auf einen Sklaven gar nicht so gerne hören, oder? Paulus nennt sich aber so nicht, weil er diesen Titel irgendwie von Gott bekommen hat. Wir sind von Gott, und das sagt die Bibel, wer sind wir vor Gott? Durch die Gnade Jesu Christi, durch den Tod Jesu Christi am Kreuz sind wir Kinder Gottes. Eine andere Stelle sagt, wir sind Erben der Herrlichkeit. Hat Paulus vergessen, welche Stellung er vor Gott hat? Nennt er sich Knecht und verschreckt vielleicht dadurch viele aus der Gemeinde? Wisst ihr, ich denke nicht. Ich denke, Paulus weiß ganz genau, was er für eine Stellung vor Gott hat. Er weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Er weiß, dass er ein Erbe der Herrlichkeit ist. Aber, und das ist das Entscheidende, er kennt seine Stellung, aber was seine Verantwortung, was sein Dienst, was sein Lebensziel, was sein Lebenssinn angeht, die gehören ganz und klar dem Herrn Jesus Christus. Sie sind Christus unterstellt, wie die eines Sklaven. Zwar sind wir seine Kinder, aber wir gehören eigentlich mit allem, was wir sind und haben, unserem Herrn, denn er hat uns am Kreuz von Golgatha erkauft. Paulus hätte die Möglichkeit, auf eine ganz andere Art und Weise vor den Philippern aufzutreten. Und sie hätten es mit Sicherheit so akzeptiert, denn er hatte das Ansehen bei dieser Gemeinde. Und er wusste, dass sie eine sehr hohe Meinung von ihm hatten. Und wisst ihr, genau das ist es, was Paulus versucht, durch diese Worte in ihnen zu dämpfen. Er möchte für sie nicht mehr sein, in ihren Augen nicht mehr sein, als ein Sklave Jesu Christi. Denn er weiß, wozu er berufen ist. Und durch den Umstand, dass er das sogar aus dem Gefängnis heraus schreibt, sagt er nichts Geringeres aus, als dass er auch das akzeptiert. Er akzeptiert es, die Tatsache, im Gefängnis zu sitzen für Christus, weil er sein Diener, weil er sein Sklave ist. Und im nächsten Kapitel geht er sogar so weit, dass er sagt, selbst wenn ich als Trankopfer ausgegossen werde über dem Altar für euren Glauben, so sei es gut. Dann ist das richtig. Er ist weiß, wofür er lebt. Er weiß, was ein Knecht Jesu Christi, was seine Verantwortung ist. Er weiß, wie wichtig der Glaube der Gemeinde Christus ist. Und ihm ist es genauso wichtig. Deswegen ist er bereit, sein ganzes Leben als Knecht Jesu Christi zu leben für die Gemeinde. Wisst ihr was, liebe Gemeinde? Ich habe manchmal das Gefühl, ich ruhe mich aus auf der Tatsache, ein Kind Gottes zu sein. Es ist wirklich zu schön zu wissen, dass ich einen Vater im Himmel habe. Und oft benehme ich mich entsprechend einem Kind, welches einen großen und erhabenen Vater hat. Ein Kind, das von Beruf aus Sohn oder Tochter ist. Seid ihr solchen schon mal begegnet? Der Vater hat einiges erreicht und das Kind ist von Beruf aus Sohn oder Tochter. Und dementsprechend benimmt es sich. Es möchte auf eine korrekte Art und Weise angesprochen werden, es möchte bedient werden, es möchte am besten nicht zu viele Finger krumm machen, denn es ist ja Sohn oder Tochter, denn ich habe einen Vater, der vieles für mich erreicht hat. Meine Zukunft ist abgesichert. Und leider erkennen wir in dieser Zeit heute genau das Problem bei uns Kindern Gottes. Wir benehmen uns von Beruf Söhne und Töchter, aber nicht wie Knechte. Wisst ihr was? Das aber ist unsere Verantwortung. Das ist unsere Pflicht. Das ist unsere Berufung. Wir sind nicht Söhne. Wir sind nicht Kinder, um uns hinzusetzen und uns von anderen Knechten bedienen zu lassen, sondern wir sind Kinder, um selbst zu dienen, dem Herrn Jesus Christus, um seine Knechte zu sein. Paulus ist hier ein riesengroßes Vorbild seiner Gemeinde. Er hätte ganz anders auftreten können. Und er tut es nicht. Er sagt, ich bin nicht euer großer Mann. Ich stehe nicht da ganz vorne. Ich sitze nicht in der ersten Reihe. Ich bin ein Knecht Christi. Und nicht mehr und nicht weniger soll die Gemeinde von ihm denken. Was möchtest du heute, dass die Welt über dich denkt? Bist du bereit, in der Welt heute als ein Knecht Jesu Christi gesehen zu werden? Bist du bereit, zu dienen, so wie Paulus? Denn genau das macht seine Beziehung zur Gemeinde aus. Darauf baut Paulus seine Beziehung zur Gemeinde. Er möchte für sie da sein, in der Funktion als Knecht Jesu Christi. Nun komme ich zu der Gemeinde selbst. Wie haben die Gemeinde, wie hat die Gemeinde denn ihre Beziehung zu Paulus gelebt? Wir haben schon gesehen, Paulus war, was Paulus ihr gegenüber fühlte. Das drückt er sehr deutlich in diesen Versen aus. Aber dieses Verbundenheitsgefühl der Gemeinde mit Paulus, dieses Verbundenheitsgefühl von ihm aus, ist nicht unbeantwortet. Genauso fühlt eigentlich auch die Gemeinde ihm gegenüber, seiner Person gegenüber. Er ist ihr geistiger Vater. Sie haben ihm vieles zu verdanken und sie wissen das und fühlen sich auch sehr mit ihm verbunden. Und sie fühlen sich sogar, das finde ich das Interessante an dieser Gemeinde, die Gemeinde fühlt sich für diesen Mann verantwortlich. Ja? Er sagt hier an einer Stelle, Paulus spricht hier von Gemeinschaft, die sie durch das Evangelium miteinander haben oder mit ihm haben. Ebenso in seinen Fesseln bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums haben sie Anteil mit ihm an der Gnade. Die Philipper trugen das Leid von Paulus mit Sie sorgten sich um sein Wohl. Es war ihnen nie gleichgültig, wo Paulus oder wie Paulus es gerade ging. Sie waren scheinbar immer bestens informiert. Wie geht es unserem Gemeindegründer, unserem Hirten? Wie geht es ihm? Und wenn wir den Philipperbrief, liest ihr ihn euch mal durch mit diesem Hintergrundwissen und schaut mal, wie die Gemeinde für Paulus, was sie für ihn tut. Zum Beispiel wird da gesagt, dass sie für ihn eine Gabe sammeln, obwohl es ihnen überhaupt nicht gut ging. Es ging ihnen zeitlang sehr schlecht und trotzdem sind sie bereit, von dem, was sie haben, etwas zu sammeln und an Paulus zu schicken. Und jetzt, wo er in Rom im Gefängnis sitzt, ja, schicken sie den Epaphroditus zu ihm, als einen Diener, der Paulus im Namen der Gemeinde zu dienen hatte, als Dank, als eine Hilfe. Die Philipper nehmen ihre Beziehung zu ihrem Paulus niemals als selbstverständlich hin. Sie hätten ja sagen können, er ist ja unser Hirte, er ist unser Leiter, er hat die Pflicht für uns da zu sein, er hat es ja nicht anders gewollt. Nein, sie nehmen diese Tatsache nicht einfach so hin, sie fühlen sich verantwortlich für ihren Paulus. Sie wissen, wie es ihm geht, sie wissen, dass er im Gefängnis sitzt und sie leiden mit ihm. Auch wenn es nur ein Versuch ist, durch eine Spende oder durch diesen Diener. Sie tun ihr Möglichstes für den Paulus. Wisst ihr, das macht eine Beziehung aus. Das macht eine Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde aus. Sie waren, was den anderen angeht, niemals gleichgültig. Wisst ihr was? Ich glaube, dass Paulus nicht mit jedem in der Gemeinde klargekommen ist. Ich glaube, wie in jeder Gemeinde gab es auch da bei den Philippern schwierige Menschen. Das Interessante ist, Paulus schließt sie nicht aus seinen Gebeten, aus seinen Wünschen, aus seiner Sorge um sie. Er nimmt sie alle mit ein. Das macht eine Beziehung aus. Es ist nicht gleichgültig, wie es dem anderen geht. Es ist nicht gleichgültig, was man füreinander fühlt, wie man füreinander betet, im Gebet einsteht. Eine Sehnsucht hatten sie nacheinander. Sie haben gegenseitig Verantwortung übernommen. Das waren ganz praktische Zeichen ihrer guten Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde. Und es ist nur logisch und verständlich, dass Paulus hier sagt, dass er sehr dankbar ist für diese Gemeinde. Wer wäre es nicht? Wenn ich mir vorstelle, wenn man über unsere Gemeinde solche, das sind für mich Lobeshymnen, ja, etwas sehr Gutes, was Paulus da schreibt, da muss man stolz sein. Paulus ist glücklich. Paulus ist dankbar, das ist das richtige Wort. Paulus ist dankbar, so eine Gemeinde hinter sich zu haben. Man könnte meinen, Paulus müsste diesen Brief an dieser Stelle, eigentlich könnte er aufhören, er braucht gar nicht weiterschreiben, denn es ist doch alles gesagt. Und doch, und selbst die Früchte der Gemeinde, sie sind sichtbar für die Welt. Besser kann es doch nicht sein. Das Interessante ist, und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt, das ist sicherlich euch auch schon aufgefallen, Paulus verweist in seiner Beziehung zur Gemeinde immer wieder auf eine Beziehung hin, die noch wichtiger ist. Trotzdem, dass er eine so tiefe Beziehung zur Gemeinde hat, trotzdem, dass er Sehnsucht hat nach der Gemeinde, trotzdem sein Herz schmerzt, wenn es ihnen nicht gut geht, und trotzdem, wie sehr er sich nach der Gemeinde sehnt, ja, verweist er immer wieder auf Gott, auf Jesus Christus und sagt immer wieder, das ist die Grundlage unserer gegenseitigen Liebe. Das soll die Grundlage unserer Beziehung sein. Das ist die eigentliche Beziehung, aus der alle anderen Beziehungen hervorspringen. Die Gemeinde wird dadurch nicht zu einem Interessensverein, zu einem irgendeinem normalen Verein, sondern sie ist aufgebaut auf einer ganz besonderen Beziehung, nämlich der Beziehung zu Christus. Und das wird die ganze Zeit durch die Worte von Paulus deutlich. Wisst ihr, solange meine Oma noch lebte, haben wir uns als Verwandtschaft regelmäßig getroffen. Wenigstens zu Weihnachten und dann vielleicht sogar noch zu ihrem Geburtstag kamen wir als Verwandtschaft zusammen. Die Oma, das war irgendwo die Grundlage dieser Treffen. Nun ist meine Oma schon seit vielen, vielen Jahren gestorben und jetzt ratet mal, wie oft wir uns heute als Verwandtschaft treffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Ehemänner meiner Cousinen heute auf der Straße treffe, ich glaube, ich würde sie nicht erkennen. Ich weiß nicht mal ganz genau, wie viele Kinder meine Cousinen haben. Die Oma, als sie noch lebte, sie war die Grundlage unserer Beziehung. Wir haben uns auf Grundlage unserer Oma getroffen und Gemeinschaft miteinander gehabt. Nun ist sie leider gestorben und vieles hat sich verändert. Weißt du was? Wenn Gott in deinem Leben gestorben ist, und versteht das bitte nicht falsch, in deinem Leben, dann wirst du es daran merken, dass du keine Beziehung mehr hast zu seinen Kindern. Wenn Gott für dich in deinem Leben nicht lebt, dann wirst du kein Interesse haben an der Gemeinde. Dann wird es dir relativ egal sein, wie es den Mitgliedern geht. Du wirst dich nicht mitfreuen können, wenn es etwas zur Freude gibt. Du wirst dich nicht mitsorgen können, wenn es in der Gemeinde Sorgen gibt. Du bist wahrscheinlich heute auch nicht mal dankbar, dass du in einer Gemeinde bist. Und wenn du heute darüber nachdenkst, wie ist deine Beziehung zu den Kindern Gottes, zu dem Leib Jesu Christi, und wenn es nicht so ist, wie es wir es hier im Text gelesen haben, das ist für dich ein Warnzeichen. Es ist für dich ein Warnzeichen, dass es anfängt, in die falsche Richtung zu gehen. Welchen Bezug hast du zu den Kindern Gottes? Wie viel Liebe verspürst du für deine Gemeinde? Bist du bereit, Knecht zu sein für und in dieser Gemeinde, wenn du in dieser Gemeinde bist? Paulus sagt hier im Vers 5, macht die Beziehung der Gemeinde abhängig von der Gemeinschaft am Evangelium. Was ist dir heute ganz persönlich diese Gemeinschaft am Evangelium wert? Wisst ihr was, liebe Besucher, wenn ihr wissen wollt, was unserer Gemeinde die Gemeinschaft am Evangelium wert ist, dann kommt am Mittwoch und schaut euch das an. Da haben wir Gemeinschaft im und durch das Evangelium. Da beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes. Da gehen wir in die Tiefe. Heute ermahne ich euch nur, kommt bitte am Mittwoch. Aber am Mittwoch, da haben wir wirklich die Lehre. Diese Gemeinde in Philippa, von ihnen sagt Paulus, sie haben Gemeinschaft am Evangelium. Diese Gemeinschaft, das Evangelium, das sie zur Gemeinschaft gemacht hat, das drängte sie dazu, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Das war der Grund, das Evangelium war der Grund, warum sie füreinander da waren, einander bereit waren zu dienen. Sie waren bereit, mit Paulus mit das Evangelium zu verteidigen und zu bekräftigen. Diese Gemeinschaft hat auf ihr Leben Einfluss gehabt. Lydia öffnete ihr Haus für Evangelisation. In den letzten Versen hat Paulus einen Wunsch an die Gemeinde. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es wirklich ankommt. Liebe ist etwas Wachsendes. Wenn du heute nicht mehr Liebe spürst zu Christus, zu deinem Nächsten, wie du am Tag deiner Bekehrung gespürt hast, dann ist das nicht normal. Liebe steht niemals still. Alle Verheirateten werden das verstehen. So wie wir unsere Frauen geliebt haben am Tag der Hochzeit, das ist nichts im Vergleich zu dem, wie wir sie heute lieben, oder? Es wächst. Ich weiß gar nicht, wo das noch enden soll. Aber das ist Liebe. Liebe ist etwas Wachstümliches. Und genauso ist es mit der Liebe Gott gegenüber, mit der Liebe zum Nächsten. Wenn du heute nicht mehr Liebe verspürst für Christus und deine Nächsten, wie am Tag deiner Bekehrung, nochmal, dann ist das nicht normal. Dann solltest du über deine Eigenschaft als Kind Gottes, als Knecht Christi nachdenken. Erfüllst du die? Für mich ist die Aussage, die hier zweimal getätigt wird, eine Warnung. Einmal ist es eine Ermutigung, aber gleichzeitig eine Warnung. Welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden, bis auf den Tag Christi. Das Wachstum der Gemeinde liegt nicht an Paulus, das weiß Paulus. Er ist Mitarbeiter, er ist Knecht, er hat diese Gemeinde gegründet. Aber das Wachstum der Gemeinde, das Ankommen am Ziel, dafür sorgt der Herr. Dafür sorgt Christus. Und wenn du heute da sitzt, meinst, du bist noch sehr jung im Glauben und du weißt nicht, wie du dich zurechtfinden sollst und du weißt nicht, ob du gut genug bist. Ich kann mir vorstellen, auch diese Gemeinde dachte, ups, mal sehen, was Paulus von uns denkt. Mal sehen, ob wir gut genug sind für ihn. Und wisst ihr, manchmal geht es mir auch so. Ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Und das ist eine Beruhigung. Er sagt, bleibt ruhig. Ich bin mir sicher, ich bin voll zuversichtlich. Der in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und dessen bin ich mir auch sicher. Derjenige, der diese Gemeinde gegründet hat, derjenige, der Leiter dieser Gemeinde ist, Jesus Christus, er wird unsere Gemeinde ans Ziel führen. Darauf dürfen wir vertrauen. Aber aus diesem Vers spricht auch, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch auf dem Weg und du musst dich entscheiden, wie du auf diesem Weg lebst, wie du darauf voranschreitest. Bis auf den Tag Jesu Christi. Wisst ihr, was der Tag Jesu Christi ist? Das ist der Tag, wo es offenbar wird, welcher Mensch wie gelebt hat. Das ist der Tag Jesu Christi, wird an anderer Stelle beschrieben, mit dem Tag, an dem unsere Werke offenbart werden. Werke, die verbrennen, weil sie aus unedlem Material geschaffen sind. Oder Werke, die feuerfest sind und Ewigkeitswert haben. In Vers 10 sagt er, damit ihr lauter und ohne Anstoß seid. Lauter und ohne Anstoß ist ein Beispiel aus dem Bereich der Töpferei. Wenn ein Topf, so ein Tontopf, angestoßen war und einen Riss bekam, dann hat so ein Töpfer manchmal versucht zu mogeln. Er hat ihn mit Wachs zugeschmiert, einen eigentlich kaputten Topf. Und wenn du den dann ins Licht gehalten hast, das war die einzige Möglichkeit, so einen Topf zu enttarnen. Das ist der Wunsch von Paulus, dass wir lauter und ohne Anstoß sind, dass wir im Lichte Gottes bestehen können. Ich wünsche uns, dass wir die Beziehung zu Christi wirklich Wirklichkeit werden lassen, ganz praktisch in unserem Leben. Lasst uns füreinander einstehen vor Christus. Lasst uns aneinander denken, miteinander weinen, miteinander lachen, miteinander diesen schönen Gemeindetag erleben. Lasst uns einfach Gemeinschaft leben, so wie Gott sie von seinem Wort her von uns erwartet. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Amen.